Ich habe dann relativ schnell gemerkt, genauso wie das dann auch später beim Designprozessen mit den Trikots war, ich mache das nicht für mich, ich mache das für einen Club. Du brauchst jedes Jahr ein neues Design und deswegen überlegst du nicht von Jahr zu Jahr, was würdest du gerne mal für ein Trikot gestalten, sondern was haben wir denn letztes Jahr gehabt? Okay, es war mehr schwarz-silbern, ja, mit einem Hauch von Orange. Dann machen wir nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr schwarz-orange. Das muss ich ja dann auch unterscheiden. Also was ich in meiner Jugend beim Eishockey gelernt habe, das ist mir später im Berufsleben in Sachen Teamfähigkeit absolut zugute gekommen. Ja, das ist eine Lebensschule. Ja.
Löwengebrüll. Ehrlich, bissig, stark. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Und hier ist Rüdiger Storch.
Willkommen zu einer neuen Löwengebrüll-Ausgabe. Ein Podcast, der ganz ohne deutsche Bahnwitze auskommt. Und warum? Weil er interessante Gäste hat, wie auch heute. Herzlich willkommen, Jan Langela.
Hi Rüdiger, danke für die Einladung.
Jan, ich muss dich eigentlich unseren Hörern gar nicht vorstellen. Ich kenne eigentlich überhaupt keinen in der gesamten Löwenorganisation, der die Löwen so repräsentiert wie du.
Okay.
Und zwar hast du ja 1991, warst du ja bei der Gründung dabei, dein Vater hat ja die Löwen gegründet. Du hast damals als aktiver Spieler mit dabei gewesen, können wir dann auch nochmal einen Satz dazu sagen. Aber vor allen Dingen hast du auch das damalige Logo entworfen, 1991, und auch wieder 2010 das Logo entworfen. Dann warst du noch mit dabei bei dem Spiel der Legenden. Du hast unser Maskottchen entwickelt. Du hast mein tausendes Löwenspiel als Stadionsprecher-Logo entwickelt. Also es ist keiner so verbunden wie du. Und dann frage ich dich gleich als allererstes, was hast du denn noch für eine Erinnerung an deine aktive Spielzeit 1991?
Ja, selber erstmal. Also ob ich der beste oder der größte Repräsentant der Löwen bin, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, die Geschichte ist schon ein bisschen außergewöhnlich, weil also ich kam aus dem Nachwuchs der Eintracht Frankfurt Eishockey und hatte da auch das Glück, so mit 17, 18 ab und zu mal bei der Erstligamannschaft mit auf der Bank hocken zu dürfen. Also zum Einsatz bin ich da nie gekommen, aber so 3, 4 der besten Juniorenspiele, die durften da immer mal wieder beim Training den Kader auffüllen. Hat man mal beim Henninger Cup auf der Bank gesessen, durfte mit so Legenden wie Charlie Zimmer und Jiří Lala irgendwie auf dem Eis stehen. Also das war schon eine tolle Zeit. Und das Erstaunliche ist ja, dass das, was dann mit der Schließung der Eintracht Frankfurt Eishockey-Abteilung passiert ist, eigentlich exakt die gleiche Situation war wie dann 2010, als die Lions insolvent gingen. Was dann passiert ist mit den Spielern aus der zweiten Mannschaft, das war nämlich genau das, was uns ehemaligen Junioren-Honks mit einer großen Zukunft hinter sich da widerfahren ist. Wir waren da längst im Eishockey-Ruhestand, mehr oder weniger, und haben da in der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt vor uns hingerödelt. Unter anderem mit Spielern wie Marc Bussi zum Beispiel, der da aus Hanau, von der Army stationiert, bei uns gespielt hat. Und dann gab es im Sommer über Nacht die Neugründung der Löwen. Und dann war die Frage...
Von deinem Vater?
Unter anderem, ja. Also mein Vater war jetzt nicht der Einzige, da waren noch andere Leute dabei. Georg Handel, Bernd Sturm, you name it. Aber mein Vater war dann natürlich einer der Mitinitiatoren. Und dann ging es darum, dass der Toni Forster, die absolute Spielerlegende neben Spielern wie Jerzy Potsch zum Beispiel aus der Eintrachtzeit, ein Team zusammenstellen soll. Und weil damit spekuliert wurde, okay, da werden schon ein paar Leute kommen, auch wenn es jetzt in der vierten Liga ist. Holen wir mal ein paar erfahrene Spieler zusammen aus dem Umland, die früher in Mannheim, in Nauheim gespielt hatten oder hier im Umland in Karben. Aber der Stamm wurde dann rekrutiert aus der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Und da waren halt so Spieler dabei wie noch Helmut Schulz, Johannes Jung, Oliver Bauscher, da war ich dann auch dabei. 2010 Julian Roros, ja. Adi Ossendorf, Patrick Senfleben, ja. Blackie Schwarzer, die wir auch alle kannten. Ja. Die haben in den Jahren zuvor als 14-, 15-Jährige bei uns mitgezockt in der Oldie Legendentruppe.
Ja.
Und dann ist denen 2010 genau dasselbe passiert. Ja. Und deswegen war das für mich auch dann 2010 das war ein mega Déjà-vu. Ja. Und da fing dann bei mir erst so eine neue Eishockey-Zeit auch an, dass da wieder so das Feuer entfacht wurde für Löwen-Eishockey. Also damals, um nochmal drauf zurückzukommen, kam ich gerade aus dem Abitur, habe Zivildienst gemacht hier in Frankfurt-Bornheim, in der Turngemeinde Bornheim und hatte gerade ein Praktikum gemacht in der Werbeagentur, noch ohne zu wissen, was da überhaupt läuft. Ich hatte nur das Talent von meinen Eltern vererbt bekommen. Die haben sich beim Südwestfunk Baden-Baden als Bühnenbildner kennengelernt, hatten beide das Talent zu zeichnen, zu malen und von denen habe ich das vererbt bekommen, kann ich gar nicht viel für. Und dann wurde mir der Auftrag erteilt, ey, du illustrierst doch gerne, du zeichnest Comics unter der Schulbank, bleibst deswegen hocken, ja, auf dem Gymnasium, mach uns doch mal ein neues Logo.
Und schon damals ja auch aus Kostengründen, das heißt ja auch, mach mal uns ein neues Logo, du kriegst nichts dafür.
Ich denke mal, das waren nicht nur Kostengründe, sondern einfach die Hilflosigkeit, wir brauchen über Nacht ein neues Logo, wie soll das denn aussehen?
Ja, ja.
Und dann kam nicht zuletzt über meinen Vater die Ansage, zu dem ich damals witzigerweise eher ein sehr reduziertes Verhältnis hatte. Also wir hatten gar nicht so viele Schnittmengen damals. Ne? Aber er hat dann gesagt, hier, wir brauchen ein neues Logo. Der ganze Bums soll heißen Löwen Frankfurt, weil die Adler sind jetzt passé. Also das Wappentier von Frankfurt ist jetzt gestorben für uns. Die Frankfurter Stadtfarben schwarz, rot sind jetzt auch passé für uns. Das waren natürlich auch die Farben von Eintracht Frankfurt Eishockey. Das Ganze heißt jetzt die Frankfurter Löwen, Frankfurter ESC, die Löwen. Die Farben, das ist das hessische Wappentier, ja. Deswegen nehmen wir den Löwen. Ja. Die Farben sind blau, weiß, rot, die hessischen Wappenfarben.
Ah, okay.
Ja. Mach uns ein Logo. Und der Auftrag war, und das ist, glaube ich, für viele neu, es soll schon ähnlich aussehen wie der Eintracht-Adler. Und der damalige Eintracht-Adler, das ist ja der Eintracht-Adler, der jetzt bei den Fans so begehrt, das ist ja dieser 70er-Jahre abgerundete Eintracht-Adler, das war eigentlich meine Vorlage, dass der runde Löwenkopf angelehnt sein soll, ein bisschen an diesen Eintracht-Adler, dass es nicht so weit weg sein soll.
Das ist schon ewig lange her, weißt du, wie lange du für diesen Entwurf gebraucht hast?
Das war, weil wir reden ja nachher auch noch über den Trikotwettbewerb, für mich damals eine Situation, ich habe da mit Bleistift auf Papier skizziert und habe in dieser Werbeagentur, wo ich ein Praktikum gemacht habe, damals vollkommen ohne Computer, nichts, ja, an der Achsrolle hast du da Letraset-mäßig deine Buchstaben zusammengeklebt, habe da mit dem Geodreieck und Bleistift diesen Löwenkopf konstruiert, die Grundform angelehnt an diesen Eintracht-Adler, an diesen 70er-Jahre Eintracht-Adler und die Augenpartie angelehnt an die Stormtrooper-Helme aus Star Wars. Das war so mein Input, den ich grafisch da habe einfließen lassen. Und dann hat ein Reinzeichner, das war der Begriff damals für Leute, die Skizzen, Layouts für irgendwelche werblichen Maßnahmen reingezeichnet haben, in Szene gesetzt haben damals, von dieser Werbeagentur, der hat es dann eine fein säuberlich umgesetzt, dass man das auch reproduzieren konnte. Und davon sind dann die ersten, ich weiß noch, wie die dann rauskamen, Sweatshirts, T-Shirts, so graumeliert, mit diesem blau-weiß-roten Löwenkopf gekommen. Und
es ist sofort auch dann angenommen worden. Da gab es gar keine Diskussion.
Ja, das ging dann alles relativ schnell auch über die Bühne, weil ich habe ab und zu mal gelesen, ich habe es ja schon erzählt, ich selber bin nicht bei Facebook oder im Löwenforum angemeldet. Aber ich schaue da natürlich öfter mal rein, gerade wenn neue Trikots vorgestellt wurden in der Vergangenheit, dass oftmals erwähnt wurde, ja, ich hätte ja damals auch das Löwentrikot designt. Das stimmt nicht. Also ich habe das damalige Löwenlogo designt, noch in den Farben blau, weiß, rot. Auch mit diesem Rundsatz, der da drum dann angelegt wurde. Aber die Trikots mit der legendären Löwenmähne, die kam auch von einer wiederum anderen Werbeagentur von Christoph Müller.
Ah, okay.
Den Christoph Müller kennst du auch noch. Ein super netter Kerl. Der hat damals eine Werbeagentur gehabt. Heute würde man sagen, eine mittelständische, gut laufende Werbeagentur mit super kreativen Leuten. Und die kam mit der Idee, Leute, wir haben so eine Aufbruchsstimmung, wir müssen was Besonderes machen. Blau-Weiß-Rot, ein bisschen verstaubt. lass uns das umwandeln. Farbverwandt, aus Blau wurde Türkis, aus Rot wurde Magenta Farbe. Und aus der Agentur, aus irgendeiner kreativen Feder, kam auch dann dieses Trikot mit der Löwenmähne. Das heißt, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Also die Lorbeeren kann ich mir nicht anheften, dass diese Löwenmähne von mir.
Aber trotzdem ist es doch verrückt. Hast du das Logo entworfen damals? Als junger Bub, kann man sagen, hast gleichzeitig gespielt. Und 2010 bist du dann gefragt worden, kannst du wieder das Logo entwerfen?
Du wirst lachen, ich habe mir 2010 sogar noch überlegt, da war ich 42, war noch voll im Saft, habe da in der Legendentruppe bei uns gespielt mit Roger Nicholas, Bill Lockett, Tony Forster, Jürgen Adams, wie sie alle heißen, und habe gedacht, ach, da in der vierten Reihe könnte ich jetzt auch noch mal mitspielen. Ja. Gut, okay, also vielleicht 5 Minuten, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das Witzige daran ist, dass ich ab Mitte der 90er Jahre eigentlich nicht mehr viel Kontakt hatte zum Frankfurter Eishockey, außer der Tatsache, dass ich selber noch gespielt habe halt in meinen Truppen, in den zweiten Mannschaften der Löwen, der Lions, in meiner Hobbytruppe mit den ganzen alten Spielerlegenden über Tony Forster. Aber mit dem Club an sich hatte ich eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das liegt natürlich auch daran, dass der Abgang von meinem Vater damals unter der Ägide von Gisela Thomas, der war sehr unschön. Ja, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Aber da war ich natürlich auch meinem Vater ein bisschen loyal gegenüber und habe dann diesen Kontakt zum Verein irgendwie verloren. Also ich war alle 2-3 Jahre mal im Stadion. Ich habe 2004 die Meisterschaft auf der Constabler gesehen, auf der Videotafel, weil ich keine Karten mehr bekommen habe. Ich kam da gerade aus dem Thailandurlaub, habe keine Karten mehr bekommen und stand dann an der Constabler und habe mir das reingezogen, wie Marc Hindelang den Sieg der Lions kommentiert hat, was mich natürlich tierisch gefreut hat.
Du hast deinen Vater gerade eben noch angesprochen, das gehört eigentlich auch mit zu dieser Geschichte dazu. Deswegen bin ich ja auch verbunden mit dem Namen Langela. Ohne deinen Vater wäre ich ja überhaupt gar kein Stadionsprecher geworden, weil er hat mich ja, nachdem ich mal kurzfristig eingesprungen bin, dann zu der neuen Saison gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das die ganze Saison zu machen. Meine 1000 Spiele habe ich Walter Langela zu verdanken.
Wenn er es nicht gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich jemand anders gemacht. Es war einfach unvermeidlich, Rüdiger, dass du hier der Stadionsprecher wirst.
Nein, das war ja
damals. Das war Schicksal, wo mein Vater vielleicht irgendwie mit involviert ist, aber wenn nicht er, dann hätte es jemand anders gemacht.
Ja, aber das war ja damals eine andere Zeit, wie du da angefangen hast. Das musste ja so eine Entscheidung, musste ja auch erstmal treffen. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Logo. Dann entwirfst du das Logo 2010. Hast du dich da schwerer getan oder ging das auch in so eine Ruckzuck-Aktion wie bei 1991?
Nee, da hatte ich dann wesentlich mehr Zeit zur Verfügung und da sind natürlich auch ein paar Jahre ins Land gezogen, die ich zwischenzeitlich genutzt hatte, um eine, Karriere in der Werbung hinzulegen, weil mein Eishockey-Talent, das hat jetzt bei Weitem nicht dazu gereicht, dass ich irgendwelche Profi-Gedanken hatte jemals in meinem Leben.
Also, du bist ja selbstständig mit einer eigenen Agentur.
Also ich wusste schon mit 14, 15, also zum Eishockey-Profi wird es bei mir nicht reichen. Als mir dann angeboten wurde, hier, du darfst mit den 2-3 anderen besten Juniorenspielern bei Eintracht Frankfurt Eishockey Erstliga-Club mittrainieren, dann machst du das natürlich, aber ich hatte da jetzt keine falschen Gedanken im Kopf. Aber das Talent zu zeichnen, das hat dann dazu geführt, dass ich dann noch über weitere Praktikas in Werbeagenturen, Learning by Doing, also ich habe nie studiert, dann in Werbeagenturen gelandet bin und dann so eine Art Werbekarriere hingelegt habe in den 90ern, wo ich dann am Ende gemerkt habe, im Jahr 2000, ich bin jetzt hier die Leiter hochgepurzelt, ich stehe jetzt hier im 20. Stock vom Deutschen Bankturm und präsentiere irgend so ein komisches Money-Konzept irgendwie für das damals beginnende Internet und das war so überhaupt nicht mehr meins. Ich hatte zwar eine super Zeit in diesen Werbeagenturen mit Fotoshooting in Miami und Filmdrehen in Los Angeles, wie man sich das vorstellt in klischeehaft.
Aber das und mit Feiern abends, wo du versackt bist?
Ja, wenn man selber keinen Alkohol trinkt, Klammer auf, das habe ich auch von meinem Vater geerbt.
Ich auch nicht, ja.
Mir schmeckt es nicht, mir schmeckt kein Alkohol. Das ist eine Geißel Gottes, wenn du Eishockey spielst, kann ich nachher vielleicht noch ein paar Anekdoten erzählen aus dem Löwenjahr 91, 92. Wenn du da keinen Alkohol trinkst, einfach weil es dir nicht schmeckt, dann hast du da die Karte, die ganz hinten in der Gesäßtasche ist,
gezogen. Und das Irre ist, mir geht es ja genauso, auch wirklich, weil es nicht hat keinen irgendeinen Grund. Wenn du irgendjemandem sagst, du trinkst keinen Alkohol, fragen die Leute alle nach und denken, du wärst ein Alkoholiker gewesen oder sonst irgendwas. Wenn du sagst, ich rauche nicht, ist es erledigt. Frag kein Mensch nach. Aber wenn du sagst, ich trinke gar nichts, wie oft habe ich den Satz gehört, ja, trinkst du wirklich gar nichts? Komm hier ein Glas Sekt oder sowas. Das ist schon...
Ich muss das bis heute mich rechtfertigen. Ich spiele ja bis heute Eishockey, ich sitze mit Jungs in der Kabine und da gibt's jede Woche Mittwoch einen Anlass, um ein Bier zu trinken.
Ja, ja.
Und dann musst du das erklären.
Ja.
Komischerweise sind bei mir die Reaktionen immer so gewesen, oh, ist doch super, ist doch gut, ist doch eher ein Vorteil, wenn du keinen Alkohol trinkst. Und ich sage dann immer, nee.
Ja.
Ich hätte gern, dass es mir schmeckt. Das heißt ja nicht, dass ich mich jede Woche hemmungslos mir die Kante geben muss, ja, sondern ich bin dann in geselliger Runde, ja, wie zum Beispiel 91, 92. Jeden Dienstagabend hatten wir Kabinenfeier. Das ging bis 2-3 Uhr morgens. Da hätte ich gerne mal ein bisschen mitgetrunken, ohne dass ich am nächsten Morgen einen Schädel habe.
Ich habe früher, wenn ich keinen Bock hatte, mich da zu erklären, vor allem wenn es bei fremden Leuten war oder irgendwo, wo ich eingeladen war, da habe ich gesagt, ich bin Muslim. Da hat sich keiner mehr getraut,
nachzufragen. Du bist so ein bisschen
der Aussätzige. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch...
Ich weiß nicht, ob sich Leprakranke im Mittelalter so gefühlt haben, aber Alkohol ist halt nun mal die Gesellschaftsdroge, ja, Nummer eins, auch in dieser Werbeagenturzeit, von der ich gerade gesprochen habe. Ich habe lange Zeit auf Philip Morris Tabakkonzern in München gearbeitet, ja, und die hatten immer im Käfer erzählt, ihre VIP-Räumlichkeiten jedes Jahr, Jan, auf, los, München. Und ich habe mir jedes Jahr irgendwas einfallen lassen, um mich, ja, mitzumüssen. Also nee, ist nicht, ja, meins. Nee, also wir waren ja gerade 2010, ja, bei der Geschichte mit dem neuen Logo, der neuen, mhm, Löwen. Und ja, das hat mich erwischt. Da war ich mit meiner Freundin, heute Frau, liebe Grüße, Eiler,
ja,
die große Liebe meines Lebens, der größte Sieg meines Lebens, im Urlaub in Spanien und krieg einen Anruf vom Axel Erk,
ja,
der damals im Beirat war, der war auch bei den Lions, ist der Papa von Marius Erk. Ja. Jan, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, die Lions sind Geschichte. Ich so, das habe ich mitbekommen.
Ja.
Wir starten neu, da entsteht was. Ja, wir bräuchten ein neues Logo. Das sollen dann wahrscheinlich wieder die Löwen werden, nicht die Lions. Und da habe ich noch auf Mallorca am Pool in der Finca, die wir uns gemietet hatten, angefangen mit Papier- und Bleistift-Skizzen zu machen. Hatte schon die ersten Ideen. Dann gab es die ersten Meetings. Ich glaube, du warst auch dabei in Egelsbach,
ja,
damals.
Ja.
Ich kannte eigentlich keinen der Beteiligten. Den Andreas, den Stefan, ich kannte die beiden nicht, weil ich ja eben in den letzten Jahren davor überhaupt,
okay,
keinen Kontakt,
okay,
zu den Lions,
ja, okay,
hatte.
Ja, ja.
Also ich kannte keinen von den Beteiligten. Mhm. Klar, da saß dann auch der Axel Erk, den kenne ich, weil er mit mir in der Hobbymannschaft, ja, spielt, Eishockey spielt. Ich kannte auch Michael Bresak, den kennt man, ja, überhaupt keine Frage. Und ich kannte persönlich, das war eigentlich der Einzige noch, den Ilya Vorobjev, weil mit dem habe ich noch zusammen gespielt,
mhm,
Mitte der 90er in der zweiten Mannschaft der Löwen damals. Und war für mich auch so ein bisschen eine Grundvoraussetzung als Loyalität meinem Vater gegenüber. Da ist keiner mehr dabei von der alten Riege.
Mhm. Ja. Ah, okay, ja.
Und das war für mich schon so ein kleines Thema. Also ich will,
okay,
das nicht überhöhen, dieses,
ja,
Thema.
Ja, aber, okay, ja,
aber wenn da,
ja,
jetzt jemand dabei gewesen, ja, wäre, ich sag mal überspitzt, ja, wie Gisela Thomas, war, ja, natürlich schon jahrelang vorher kein,
ja,
Thema mehr.
Ja, ja.
Aber wenn dann so jemand dabei gewesen, okay, wäre, hätte ich gesagt,
ja, ja,
ey, sorry,
ja,
Leute, lass mal. Ja,
ja.
Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, genauso wie das dann auch später beim Designprozessen mit den Trikots war, ich mache das nicht für mich, ich mache das für einen Club,
ja,
und der hat eine Historie und da musst du drauf achten. Und die Historie, die habe ich am Anfang vielleicht angeschoben mit diesem ersten Logo, was ich damals gemacht habe, aber in der Zwischenzeit sind, keine Ahnung, 15, 20 Jahre vergangen und darauf musst du Rücksicht nehmen. Was ist denn die Identität, die grafische, die optische der Löwen Frankfurt? Und das war mit Unterbrechungen wie die blau-gelbe Postbank-Saison eigentlich schwarz-weiß-silbern geworden. Mhm. Und das war nicht mehr pink-türkis, das, ja, war nicht mehr blau-weiß-rot. Das Logo war ja mehrfach überarbeitet worden. Das hat ja auch so einen Metall-Look, ja?
Ja,
also sprich silbern eigentlich. Deswegen war für mich klar, wenn wir jetzt neu starten, ich muss mir jetzt nicht über irgendwelche neuen fancy Farbkombinationen à la Vegas Golden Knights oder Seattle Kraken in den letzten Jahren in der NHL Gedanken machen, sondern das muss auf diese Historie der Lions-Löwen-Geschichte aufbauen. Ja. Und habe dann alleine, was die Farbgebung angeht, mich konzentriert auf Schwarz-Weiß-Silbern. Habe einen ersten Löwenkopf entwickelt und illustriert. Den habe ich dann auch bei einem der Meetings da in Egelsbach präsentiert, wusste aber selber auch ganz genau, nee, das ist nichts. das hat mit den Löwen nichts zu tun. Und da habe ich dann auch schon an den Mienen vom Stefan und vom Andreas gemerkt, also richtig begeistert sind die auch nicht. Und so wie ich vorher aufgetreten bin, ich mache euch das Logo, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig und 100%. Ja, und was willst du dafür haben? Ich so, nix, das mache ich euch so, ja, das ist ja klar, ihr könnt ja noch mit nichts rechnen, mit keinem Geld oder Einnahmen. Das mache ich aus Leidenschaft, ja, aber dann mache ich das auch richtig. Ja. Und dann mache ich da den ersten Entwurf und der war nix. Ja. Und dann habe ich das gemerkt.
Hast du den noch?
Ich glaube, den kann ich noch irgendwo haben, sowohl als Datei als auch als Ausdruck. Ich habe damals immer Farbausdrucke mitgebracht, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das würde man natürlich mit dem iPad machen.
Ja,
mit dem
MacBook.
Und dann habe ich mich nochmal komplett neu dran gesetzt und habe aufgebaut wirklich auf diesen alten Löwenkopf. Und habe gesagt, nee, das wird nichts Neues, nicht irgendwie von der Seite. Das muss Frontalansicht sein, wie damals dieser 1991er Löwenkopf. Und wir haben ja vor einigen Jahren zu einem der ersten Jubiläen der neuen Löwen mal so eine Gegenüberstellung gemacht, so ein Jubiläumslogo, wo die linke Seite das alte Löwenlogo war, der alte Löwenkopf und die rechte Seite der neue Löwenkopf. Und da sieht man diese Verwandtheit dieser beiden Löwenkopf-Logos, sage ich mal. Das hat ja jetzt nichts mit der Wortbildmarke zu tun, wo dann auch noch der Namenszug Löwen Frankfurt unten drunter steht, sondern nur der Löwenkopf. Die sind schon sehr artverwandt. Das ist ja schon sehr gegenständlich mit den Augen, mit der Schnauze, mit den Zähnen. Aber gerade die Löwenmähne, die ist ja sehr stilisiert, ja, sehr, sehr artifiziell. Und das ist schon die Artverwandtschaft zu dem damaligen Löwenlogo. Und wie ich das gemacht habe, habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist es.
Und es ist ja eigentlich auch in der Fangemeinde von Anfang an angekommen. Kannst du dich noch dran erinnern? Oder wo hast du denn gesessen? Wie damals im Dezember 2010 ist ja dieses neue Logo zum ersten Mal dann an die Hallendecke hochgezogen worden.
Ich kann mich sehr genau dran erinnern, wo ich gesessen habe. Nämlich nirgends. Ich war unten, ich habe das Transparent mitgehalten, zusammen mit Yokatami und Trevor Ehrt.
Oh, hätte ich eigentlich wissen müssen, was
daneben dran dabei war. Hab daneben dran gestanden und ja, ich glaube, das war noch vor dieser neuen Zeit von Social Media. Ich weiß nicht, was heute los wäre, wenn man ein neues Logo präsentieren würde. Damals war die Euphorie einfach so groß, es geht weiter. Und die Leute haben dann relativ schnell gesehen, als wir da diesen Banner rumgetragen haben auf dem Eis. Ja, das ist gut ausgearbeitet, professionell. Ja. Ich schaue mir das nochmal genau an, ob das gut ist. Aber die Leute, glaube ich, haben das relativ schnell akzeptiert.
Das ist doch dann schon auch ein Herzensprojekt, wenn du das beide Logos entwickelt hast in so einer langen Geschichte. Du praktisch Logo bestimmt warst über die gesamte Geschichte von 1991 bis zum heutigen Tag und hast jetzt, da kommen wir jetzt dazu, ja nicht nur das Logo entwickelt, sondern auch zig Trikots für die Löwen Frankfurt dann ab 2010 mitentworfen, nicht nur das Logo. Hast du eigentlich alle Trikots, die du selbst entworfen hast, hast du die irgendwo?
Nee, da hat sich bei mir auch so eine gewisse Euphoriespanne gelegt im Laufe der Jahre natürlich. Also ich habe den Stefan Krämer damals schon extrem genervt, indem ich gesagt habe, oh, ihr habt eine neue Kappe, davon hätte ich gern 3 Stück. Und wenn du das jedes Mal machst über 16 Jahre, ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen und irgendwann mal weißt du auch nicht mehr, wohin damit. Nee, also ich habe nicht alle Trikots bei mir zu Hause liegen. Aber
das ist wahrscheinlich gut, deswegen bist du ja auch noch verheiratet.
Ja, also meine bessere Hälfte, die Ayla, mit der habe ich das größte Glück meines Lebens gefunden, weil es ist nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern die Frau hat wirklich Spaß am Eishockey. Die kommt hier mit, die sitzt oben bei uns im VIP-Raum am Tisch mit meinen Jungs aus der Hobbytruppe, lacht sich über diesen Dirty Locker Room Talk tot, weiß auch Gutes von schlechtem Eishockey sehr wohl zu unterscheiden, nordet mich mal ein, ey, jetzt sind wir mal in Berlin, jetzt gehen wir verdammt nochmal zu den Eisbären und schauen uns mal gutes Eishockey an. Klammer auf, das war noch zu Oberliga-Zeiten der Löwen.
Klar,
Nee, da habe ich ein großes Los gezogen.
Ja. Hat sie auch dich unterstützt bei der Entscheidung, wenn du ein Trikot entworfen hast, dass du ihr das erstmal gezeigt hast? Was sagst du dazu? Oder ist es
alles für dich? Achtung, jetzt Political Correctness, alle mal weghören.
Ja.
Früher nannte man das in der Werbung den Hausfrauentest.
Ja.
Wenn man sogenannte Normalos mal befragt hat, was sie denn von dem
anderen
Design halten. Das Witzige ist, meine Frau arbeitet auch in der Werbung, zwar nicht im kreativen Bereich, sondern im administrativen Bereich, in der Projektplanung. Und die weiß dann sehr wohl Bescheid, was ich da veranstalte. Und die wäscht mir dann gerne auch schon mal den Kopf und sagt, sag mal, was hast du dir dabei jetzt gedacht? Ja, oder das hast du jetzt aber mal hingerotzt. Ja.
Aber wie muss man sich das überhaupt vorstellen, wenn du sagst, so, jetzt kommt eine neue Saison, Jan, nächste Trikot, legt man deine Entwürfe vor. Wann fängst du da an? Normalerweise ist es ja immer so, unsere Saison geht immer bis April gegangen. In der Regel. Und ab wann hast du denn angefangen, dir Gedanken zu machen für das Trikot der neuen Saison?
Naja, man muss ja auch Produktionsprozesse berücksichtigen. Teilweise war das gar nicht von den Löwen, dass sie gesagt haben, so hier, Jan, wo sind die Trikots? Ja. Ich musste da schon selber dann dran denken, ja, das ist ganz normal. Ja. Dass ich mir dann schon mit Ende der Saison dann schon überlege, so, was machen wir denn? Für mich war das auch ein Prozess, weil ich habe, wie gesagt, schon zu Schulzeiten Eishockey-Sachen illustriert, Comics gezeichnet, vor ein paar Wochen beim letzten Training hier in der Eisschotthalle mit meiner Hobbytruppe kam ein Kumpel von mir an, unser Torhüter, der Thorsten, und hat ein T-Shirt angehabt mit einer Comic-Illustration von mir drauf von 1985 oder 86. Da habe ich mit 15 oder 16 auf dem Gymnasium ein Cartoon illustriert, die Animal Hockey Leagues und so ein Kölner Hai und ein Frankfurter Adler und einen bayerischen Löwen. Und hab das in Eigenregie auf T-Shirts, Oldschool, Food of the Loom, drucken lassen und hab das in der Schulklasse verkauft an Kumpels, mit denen ich mit dem alten Opel Kadett zu Düsseldorfer EG gefahren bin, als die Eintracht in die erste Liga aufgestiegen ist. Und ich habe das seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe keins mehr. Ich habe auch keinen Karton mehr mit denen im Keller. Ich habe damals von 50 Stück, die ich habe drucken lassen, vielleicht 3 verkauft für einen Zehner in der Schule. Und der hat dieses T-Shirt angehabt. Ja. Und bei den Löwen fing das an. Ich habe damals noch für Eintracht Frankfurt, das war eigentlich das erste Trikot, was ich gestalten durfte, in der Saison 89, glaube ich, war es, wo Sat.1 auf dem Trikot war, das Schwarz-Weiß-Rote. Da muss ich aber gestehen, dass der Art Design habe ich vom damaligen Fußballtrikot der Eintracht 1:1 übernommen. Ich habe es nur auf ein Eishockey-Trikot adaptiert. Ja, also das war jetzt keine besondere Leistung. Ja. Mein erstes Trikot war eigentlich wirklich das 2010 von den Löwen, wie wir neu angefangen haben. Dann fing auch dieser Prozess. Klar, ich bin Grafikdesigner, ein Illustrator und ich mache das seit zig Jahren und gestalte dir eine U-Bahn, ich gestalte dir einen Bierdeckel. Das ist meine Aufgabe. Ja. Deswegen kann ich mich auch an Textilien, auch an ein Trikot dran setzen. Aber wenn ich mir jetzt heute die ersten Trikots anschaue von den ersten Jahren, kann ich vieles nachvollziehen, was ich damals gemacht habe. Und trotzdem sträuben sich mir die Nackenhaare auf. Was habe ich mir dabei gedacht? Oder Mann, da hättest du dran denken müssen. Und dass, wenn du da die Nummer so tief auf den Ärmel setzt, ja, dann verschwindet die natürlich im Handschuh am Mann getragen. Also das ist ein Lernprozess, da muss man sich reinfuchsen. Und das fing auch bei mir damals, diese Trikot-Design-Reise, eigentlich mit den Löwen, mit den neuen Löwen an.
Hattest du dann, wie du das dann 1, 2, 3 Jahre gemacht hast und dich so langsam reingedacht hast, auch mal zwischendrin irgendwo im Urlaub gedacht, ach, ich habe schon wieder einen Entwurf im Kopf, der dir plötzlich über Nacht eingefallen ist? Oder
Ja, das war ein Lernprozess auch, dass du natürlich deine Designideen hast, deine Vorbilder. Das ist bei mir ganz klar die NHL.
Ja.
Und die NHL besticht natürlich dadurch, dass sie nicht nur Trikots hat, die seit teilweise 80 oder 100 Jahren existieren, ja, die New York Rangers oder die Detroit Red Wings, wenn die dramatische Trikotdesign ändern würden, dann würden die Leute mit Fackeln und Mistgabeln auf die Straße gehen. Also ein konstant cooles, reduziertes Trikotdesign haben, sondern die haben auch keine Werbung auf dem Trikot.
Ja.
Und das ist natürlich ein riesen Impact, wenn du Vorstellungen hast, wie du gerne ein Trikot gestalten würdest. Und dann musst du nicht nur auf viele Werbepatches Rücksicht nehmen, sondern weißt teilweise beim Design noch nicht, kommt da jetzt noch einer oder nicht.
Mhm.
Und das ist auf so einem Eishockey-Trikot nicht so einfach, das dann so zu gestalten, dass es am Ende auch harmonisch und stimmig aussieht. Also da kamen viele Faktoren zusammen, wo ich dann auch relativ schnell natürlich gemerkt habe, auch da, ich mache das nicht für mich. Wenn ich das machen würde, dann gäbe es ein Löwentrikot und es wäre für die nächsten 30 Jahre das Gleiche. Und es würde aussehen wie NHL, da gäbe es keine Farbverläufe, da gäbe es keine schattierten Muster, sondern das wären vollfarbige Flächen, das wäre das Logo, nur der Löwenkopf, nicht das ganze Löwenlogo auf der Brust. Aber es geht natürlich nicht, weil wir haben hier eine andere Trikotkultur, aus dem Fußball kommt, du brauchst jedes Jahr ein neues Design und deswegen überlegst du nicht von Jahr zu Jahr, was würdest du gerne mal für ein Trikot gestalten, sondern was haben wir denn letztes Jahr gehabt? Okay, das war mehr schwarz-silbern, ja, mit einem Hauch von Orange. Dann machen wir nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr schwarz-orange. Das muss sich ja dann auch unterscheiden. Sonst sagen die Leute, naja, das sieht ja eigentlich aus wie das vom letzten Jahr, warum soll ich mir jetzt ein neues Trikot kaufen?
Das haben ja schon auch immer viele gesagt, dass sie dass man da schon deine Handschrift erkennt, dass die Tradition gleich geblieben ist, dass die Trikots sich gar nicht aus Fansicht gar nicht so sehr
es gibt da ein paar kleine Tricks natürlich, die auch nicht immer auf Gegenliebe gestoßen sind. Also meine Idee war zum Beispiel, wir brauchen jedes Jahr ein neues Design, überhaupt keine Frage. Mhm. Und wenn Sponsoren kommen, die Löwen unterstützen, dann ist es auch keine Frage, dann haben wir gelbe Helme. Ja. Dann haben wir das Sponsorenlogo über der Nummer, mhm, obwohl da eigentlich der Spielername stehen müsste. Das ist keine Frage, damit, ja, habe ich überhaupt kein Problem. Nur du musst es ins Trikot einfließen lassen und wie gesagt, dann kann man sich nicht überlegen, was würde ich gerne machen, sondern was ist für die Löwen das Beste? Was unterscheidet sich am meisten von dem Design vom letzten Jahr?
Welches ist denn aus heutiger Sicht, jetzt wo wir hier zusammensitzen, dein Lieblingstrikot aus der Löwensaison, aus dieser 2010er Löwensaison, also bis heute?
Gibt's eigentlich mehrere. Das Witzige ist, da, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wenn ich mir heute ein Design angucke, was hätte ich damals besser machen können? Es gab zum Beispiel jetzt, Moment, ich muss meine Lesebrille aufsetzen, sonst sieht der Designer nichts. 2012, 2013.
Hast du alle Trikots mitgebracht?
Ich habe es mal ausgedruckt. Ach, das ist so Übersicht, das habe ich den Andreas mal vor ein paar Jahren gemacht, damit, als ich gesagt habe, hier, Leute, ich kann es leider nicht mehr machen, das Trikot-Design, ich habe einfach keine Zeit mehr.
Sind das jetzt alle, die du entworfen hast?
Das sind eigentlich alle, die ich mal gemacht habe.
Ja. Wie viel sind das ungefähr?
Keine Ahnung, ich habe es noch nie zusammengezählt. Da sind ja noch die Warm-Up-Trikots dabei und irgendwelche Sondertrikots, Wintergame.
Also das sind schon über 50 Entwürfe, oder?
Naja. Das sind ja die dann produziert wurden.
Ja.
Ich habe ja pro Jahr 10 bis 18 Designs gemacht, unterschiedliche. Das heißt, wenn man die alle mal zusammenziehen würde, dann würde eine Potpourri ohne Ende rauskommen. Wahnsinn, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, das ist natürlich schwer, jetzt in einem Podcast über so ein visuelles Thema zu sprechen, aber zum Beispiel das Trikot von 2012, 13, da hatten wir extreme Querstreifen an den Ärmeln und auf dem Brustbereich. Mhm. Und das ist ziemlich verrissen worden damals. Ich finde das bis heute klasse. Und Wolfsburg hatte letztes Jahr original dasselbe Design. Nur, die haben ja auch noch dieselben Farben wie wir. Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich es mit Orange-Silber gemacht habe. Wenn ich das nur schwarz-weiß-orange gemacht hätte.
Wolfsburg hat halt den Vorteil, die haben nicht viele Fans, die es zerreißen können.
Wolfsburg hat den Vorteil, dass sie wenige Sponsoren nötig haben, weil sie großes VW-Logo auf der Brust haben und können sich das deswegen leisten, ein Trikotdesign für sich sprechen zu lassen. Es gibt Clubs wie Iserlohn, die haben halt 1000 Patches auf dem Trikot. Da sieht man halt nicht mehr viel vom Design. Bei uns hält sich das noch ein bisschen die Waage. Ja. Aber wie gesagt, das liegt in der Natur der Sache. Du musst ja Rücksicht nehmen auf die Sponsoren.
Hast du eigentlich auch das Trikot, und kannst dich daran erinnern, für das Spiel der Legenden 2014 entworfen?
Ja, das habe ich gemacht. Ich fand damals die Logos eigentlich auch ganz gut geworden für die beiden Teams. Ich musste ja das Trikot für die Meistermannschaft von 2004, da gab es keinerlei Druckvorlagen. Und da war ja so ein komisches Muster drauf, und auch die Nummern, welche Schrift wurde da verwendet irgendwie. Ich habe das komplett nachkonstruieren müssen, dieses Design von 2004 und das Trikot für die Legenden. Okay, da hatte ich dann freie Hand, da habe ich dann mehr oder weniger NHL-mäßig halt.
Du hattest es ja auch selber an, du hast ja auch mitgespielt.
Ja, da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Das ist mir natürlich oft vorgehalten worden. Warum hast du da jetzt genau mitgespielt? Okay, klar, auch der Tim Ansing und der Freddy Gradl, die damals in der Oberliga? Ja, war Oberliga. Okay. Gespielt haben, das waren damals jetzt auch keine Spielerlegenden. Ja, aber trotzdem, Jan, warum spielst du da jetzt? Wenn du dich erinnerst, wir saßen in der Geschäftsstelle.
Ich war nicht dabei bei dem Jubiläumsspiel.
Da kann ich gleich, merk dir das mal, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Da muss ich noch ein Hühnchen mit dir rupfen.
Ja.
Nee, wir saßen damals auf der Geschäftsstelle. Und das war noch die Zeit, wo ich sehr, sehr viel für die Löwen gemacht habe. Und also von der Speisekarte im VIP-Raum, die Busfolierung, alles, Merchandising.
Und aber dann sieht man doch meine Anmoderation, wie ich dich vorgestellt habe, dass es keinen zweiten gibt, der so verbunden ist mit dieser gesamten Löwenhistorie wie du. Da ist schon was dran. Das habe ich nicht gesagt, nur weil ich es. Deswegen habe ich dich als Gast eingeladen.
Da ist was dran, aber ich muss dann immer wieder darauf hinweisen. Das ist ähnlich wie bei unserem Eishockey-Magazin. Du hast letztens den Matthias hier gehabt. den alten Schaumschläger irgendwie, der da großspurig von seinem Job beim DEB erzählt hat, der schubst da zwei Spieler zum Interview und meint, nein, Spaß
beiseite. Ja, kennst du ja von den Pressefuzis, kennst du ja. Und jetzt will ich aber gerade in dem Zusammenhang unseren Hörern auch sagen, du bist ja ebenfalls Mitherausgeber von Dump & Chase.
Ja, genau. Nochmal, also, das war natürlich ein Spaß eben. Ja. Also der Matthias ist ein guter Kumpel von mir, den habe ich hier kennengelernt bei den Löwen. Zusammen mit dem Stefan Kipple machen wir das Magazin Dump & Chase. Und der Matthias ist der unersetzlich, ja. Und der Job, den er macht beim DEB, der ist sehr filigran. Also da brauchst du Erfahrung, da brauchst du Expertise, da musst du planen können, strukturiert denken können, ja. Und es gibt wenige davon, die das so hinbekommen wie der Matthias. Ja. Und nicht zuletzt deswegen ist er auch beim DEB. Ich habe den Faden verloren, ich weiß nicht mehr, wo wir waren.
Wir waren beim Spiel der Legenden.
Warum
die Leute warum du da mitmachst.
Naja, so war es jetzt auch nicht. Also die Leute, die ich kenne, die haben halt das alle von Herzen gegönnt.
Von gehört, ja.
Aber ich bin natürlich weit davon entfernt, der Spielerlegende der Löwen Frankfurt zu sein, um Himmels Willen. Das weiß ich, aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber es gab 2001 hatte der Toni Forster ein Legendenspiel gemacht, Eintracht Frankfurt, Eishockey-Legenden gegen Bad Nauheim, Eishockey-Legenden. Das war 2001, das war Wochen nach dem 11. September, weiß ich noch, das war ganz skurril, die Situation. Und da kamen dann wirklich so die Legenden aus der Eintracht-Zeit. Harald Birk, mein absolutes Idol, Jockey Hiemer, könnte jetzt gar nicht die ganzen Namen aufzählen, auch auf Bad Nauheimer Seite, ja, Dieter Jener, Ralf Pöbel, Hartmut Kessler, wie sie alle hießen, ja, Rabenschlag, Greg Bruden, Bill Lockett, klar, bei Eintracht Frankfurt war der Trevor auch mit dabei. Und ähnlich wie 1991, als der Toni die Löwenmannschaft rekrutiert hat und gesagt hat, hier, wir holen erfahrene Spieler aus dem Umland, ja, die schon erste, zweite, dritte Liga gespielt haben, aber ihr 4, 5 aus der zweiten Mannschaft der Löwen, ihr macht da auch mit, ja. Also, ihr habt in der Liga, wo wir jetzt neu anfangen, seit Jahren gespielt. Das kriegen wir dann schon hin, ja. Okay, und das war ja dann auch so. Und zwar, 2001 bei diesem Legendenspiel Eintracht gegen Nauheim war das auch so, dass er gesagt hat, hier, wir kriegen nicht alle aus den letzten, aus den Zeiten. Oliver Bausche und du, weil wir haben damals zusammen mit der Oldie-Truppe, mit dem Toni wöchentlich gezockt, trainiert, Roger Niklas, Jürgen Adams, Bill Lockett. Ey, mach da mit bei diesem Legendenspiel. Und als wir 2014 das geplant haben, das Legendenspiel der Meistermannschaft, dann ist das in diesem Status-Meeting auf der Geschäftsstelle erwähnt worden. Und wie ich das gehört habe, die Meistermannschaft von 2004, die macht ein Spiel. Ja, cool, das ist eine tolle Idee. Ja, aber wir brauchen auch eine Mannschaft, die gegen die antritt. Da rekrutieren wir aus den letzten 30 Jahren Löwenspieler. Ja. Und da sind bei mir sofort die Trompeten angegangen, weil ich gesagt habe, das war doch 2001 schon so. Wenn ihr den Kader nicht vollkriegt, wo ich wusste, das wird so sein, dann spiele ich da mit.
Ja, sehr gut.
Vollkommen naseweiß, ohne zu ahnen in den neuen Social-Media-Zeiten, was das auslösen kann, habe ich gesagt, da spiele ich selbstverständlich mit. Ja. Und der Matthias Scholz nebendran, der Stefan Krämer, du spielst damit. Ja. Okay, mit welchen Selbstverständnis? Ich so, Leute, nicht, weil ich ein Spielerlegend bin, sondern weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich würde auch mitmachen, wenn ich den Jungs nur die Schläger tragen darf. Ja. Und dann war das wirklich so. Da ging das über Monate vor diesem Spiel mit Matthias. Das war ein Running Gag geworden. Ja, okay, zwischen dir, dem Stefan Krämer, dem Matthias. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Und ich habe denen gesagt, noch bis 3 Tage vor dem Spiel, Matthias, ich spiele da nicht mit. Ihr habt genug Leute. Ich muss da nicht mitspielen. Das ist ein Witz. Ja, ich mache da gerne mit. Ja. Ich reiß mir da einen Arsch auf. Für überhaupt keine Frage. Ich habe einfach trainiert in den Wochen vorher mit der Truppe. Und die anderen Jungs übrigens auch. Also alle, der Toni und der Jürgen Adams und der Roger, die haben das schon ernst genommen. Dann war das wirklich so, dass kurz vor knapp der Mannix Wolf, der John Chabot, Leute, die haben abgesagt. Und dann der Matthias mich 2 Tage vorher angerufen. Du musst spielen. Ja. Und okay. Dann mache ich das.
Aber das ist ja auch eine tolle Erinnerung, oder? Das ist ja auch eine Erinnerung.
Ganz ehrlich, das ist ja für mich, als jemand, der wusste, ich habe es ja vorhin angesprochen, ich wusste ja, ich bin kein Eishockey-Profi. Ja, ich habe relativ spät angefangen. Ich bin mit meinem Vater Ende der 70er, Anfang der 80er ins Waldstadion zum Fußball gegangen, habe noch Grabowski und Hölzenbein gesehen. Und da war unten in der Radrennbahn die beiden Eisflächen, da gab es ja die Eissporthalle noch gar nicht. Da haben die Eishockey trainiert. Und ich zu meinem Vater, oh, lass uns da mal hingehen, das ist ja total cool, weil da haben wir Ende der 70er in Wachenbuchen, dem Dorf, aus dem ich komme, auf der Straße Rollhockey gespielt mit diesen Disco-Rollerskates, die es damals gab. Keine Inliner, die gab es damals noch nicht. Also mit diesen vier Disco-Rollen, die da dran sind, haben wir da Straßenhockey gespielt. Und hab das dann gesehen, ah ja, Eishockey, stimmt, das habe ich im Fernsehen gesehen. Heute weiß ich, das war das Wunder von Lake Placid, was ich da damals im Eishockey gesehen hatte. Ich so, das will ich auch. Und dann habe ich mich halt angemeldet beim Eishockey. Aber ich wusste, es reicht nicht zum Profi. Sprich, so ein Legenden, also dass ich dann damals zu Eintracht-Zeiten, so als 17-, 18-Jähriger, mit so Leuten wie Matthias und Stefan, die lachen sich jetzt tot, weil die kennen die Anekdoten zum Erbrechen. Ja. Aber dass ich dann mit Leuten wie Uli Egen, Jocki Hiemer, Toni Forster, Jerzy Potsch, Charlie Simmer, Jiri Lala auf dem Eis stehen durfte, das war ein Geschenk. Genauso wie es ein Geschenk ist, heute noch auf die alten Tage mit Leuten wie Michael Bresak und Jürgen Adams zusammen in der Hobbytruppe zu spielen. Ja,
das machst du heute noch auch?
Das mache ich heute. Ich versuche es heute immer noch. Ja.
Ist das aber einmal die Woche oder wie
ist das? Das ist einmal die Woche. Ja. Das ist
ganz spät abends dann immer, oder? Wann
ist ja, ja, klar, die alten Säcke, die dürfen natürlich dem Nachwuchs nicht die Zeiten wegnehmen.
Um wie viel Uhr ist es? Um wie viel Uhr ist
es? Neun, Viertel nach neun bis elf.
Also 21 Uhr bis 23 Uhr.
Genau. Ja. Ja, wir hatten eine sehr, sehr gute Truppe auf hohem Niveau, noch Mitte der 90er bis Anfang der 2010er, sage ich mal. Vorhin schon erwähnt, da kamen Leute wie Bruce Hardy und Earl Spry und Greg Pruden und Bill Lockett, auch aus Nauheim oder anderen Clubs, früher gestandene Profis in der Bundesliga. Der Roger Niklas, der Jürgen Adams, der Toni Forster, der Andreas Notzon, der Helmut Schulz, Oliver Schulz, die ehemaligen Junioren von früher. Und da haben wir es uns noch richtig gegeben. Also es war schon gutes Niveau noch. Ja, also immer die ehemaligen Dauer-Juniorenspieler wie der Helmut Schulz oder ich, ja, die mit einer großen Zukunft hinter sich und halt diejenigen, die es wirklich halt mal gelernt haben.
Seid ihr da eigentlich nie verletzt worden? Ist das nicht so wie beim Bolzen, beim Fußball?
Nee, wir haben damals schon, da gibt's hunderte von Anekdoten. Wir haben damals natürlich schon in dieser Oldie-Truppe, die dann irgendwann mal halt einfach nicht mehr weiter existiert hat, so vor 15 Jahren ist die ausgelaufen, weil einfach die Leute einfach auch zu alt wurden, ja, und auch weggezogen sind, nicht mehr zur Verfügung standen. Ja. Wir sind da nicht auf dem Körper, offiziell, aber es gibt so viele lustige Anekdoten, dass so Jungs wie zum Beispiel der Roger Niklas oder der Bill Lockett, die haben halt auch so eine Karriere hingelegt, weil sie halt auch die dementsprechende Einstellung haben. Das heißt, wenn der Bill Lockett da mal Gefahr lief, nach der Hälfte des Trainings vielleicht mit einem Tor mal zurückzulegen, wir haben immer die Aufteilung gehabt, die alten ehemaligen Wirklichen gegen die eher Jüngeren, aber die es halt nicht so gut können. Ja. Wir haben immer den Kürzeren gezogen. Und wenn die mal nicht mit 5 Toren vorne lagen, ja, und selbst der Roger, der jetzt auch nicht aufs Eis geht, um zu verlieren, auch beim Trainingsspiel nicht, ja, dann zu Bill gegangen ist nach dem 6-0, nach 10 Minuten irgendwie, du Bill, ich glaube, wir müssen da was ändern. Also das funktioniert nicht. Und der Bill im absoluten Ton der Überzeugung zurückfragt mit 3 Fragen, sag ich mir im Kopf, wieso, das läuft doch. Ja. Also das war schon okay, eine super Truppe. Ja. Ja. Und jetzt ist das ich mache da seit 15 Jahren mit, auch eine Hobbytruppe. Das wäre aber zu tief gegriffen, das einfach nur als Hobbytruppe zu bezeichnen. Das sind die sogenannten Pau Brothers Frankfurt. Das ist witzigerweise der älteste eingetragene Eishockeyverein in Frankfurt. Der ist irgendwann mal...
Wie heißt er nochmal?
Die Paul Brothers Frankfurt. Ein gewisser Paul Schuster war einer der Mitgründer irgendwie vor 100 Jahren. Ja. Damals haben die auf dem zugefrorenen Stadtwaldweiher gespielt. Irgendwann mal im Waldstadt und dann auch hier in der Eissporthalle. Das ist eine bunte Mischung von 17 bis Anfang 70. Von absoluten Hobbyspieler bis Michael Bresak.
Der da haben wir auch eigene Trikots, das habe ich eben schon gesehen.
Wir haben alles, wir haben eigene Badelatschen, wir haben eigene Trappen, wir haben alles. Ja. Ja. Klar, mit jemandem wie mir in der Truppe hast du da alles. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Und das ist eine solche geniale Truppe, weil da merkst du halt, worum es im Eishockey geht. Da geht es nicht nur um den Sport, natürlich auch. Ja. Eishockey ist für mich nach wie vor der perfekte Sport. Ja. Schlittschuhlaufen, Stocktechnik, auch ein bisschen Körper. Aber es ist dieser Zusammenhalt in der Truppe, ja, was du beim Eishockey lernst. Also was ich in meiner Jugend beim Eishockey gelernt habe, das ist mir später im Berufsleben in Sachen Teamfähigkeit absolut zugute gekommen. Ja, das ist eine Lebensschule. Ja. Und diese Truppe, unabhängig davon, ob es da um die ehemaligen Profis geht, wie den Bresel oder absolute Hobbyspieler, das macht so eine Laune, in dieser Truppe zu spielen. Das ist so ein Chaotenhaufen. Also das, darum geht's eigentlich in dem Sport. Ja. Aber wir haben, glaube ich, schon wieder den Faden verloren, wo wir überhaupt angefangen haben.
Ja, nein, das ist wirklich mal das Spiel der Legenden 2014.
Wie das auch aufgezogen wurde. Ja, der Patrick Bernecker hat es ja dann moderiert in deiner Abwesenheit. Und aus einer halben Stunde Teampräsentation ist dann irgendwie eineinhalb Stunden geworden. Ja, meine Mutter auf der Tribüne, die ist fast dahingeschlummert. Ja. Das war für mich ein Höhepunkt. Ja, für Leute wie Pat LeBeau war es auch ein Höhepunkt, weil das Trikot das Hallendach gezogen wird und für einen Bresel und für einen Jason Young. Für Leute wie einen Trevor oder einen Tony war das ein lustiger Abend. Ja. Für mich war das ein absoluter Höhepunkt, mit solchen Leuten auf dem Eis stehen zu dürfen, das ist überhaupt keine Frage. Ja.
Und dabei sein zu dürfen, wenn die Trikots hochgezogen werden.
Ja, aber ich wusste natürlich um meine Rolle, das heißt, ich bin nicht hoch und habe mich hingesetzt, wo da Autogramme gegeben wurden oder so. Aber, dass du da nicht dabei warst,
bei
diesem Spiel, wie ich das erfahren habe, der Rüdiger ist da nicht dabei. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein Ernst sein. Ja. Ich habe mich dann bitterlich gerächt diese Saison, als du das tausendste Spiel gefeiert hast.
Bist du nicht gekommen?
Da lag ich mit Grippe im Bett.
Okay. Ja, ich bin war
damals... Eat this, Rüdiger.
Nein, ich war damals tatsächlich... Das hat mir wirklich auch wehgetan, aber der Beruf, die Arbeit ging halt einfach vor und da hatten wir eine ganz wichtige Messe in München gehabt und da musste ich dabei sein.
Und also ganz ehrlich, das hat mir wehgetan.
Ja, das hat mir wehgetan. Ich wäre da auch gerne dabei gewesen und hätte mir das angeguckt, alleine wenn schon diese Trikots von den Spielern hochgezogen werden.
Power Break.
Jetzt mal ein kurzes Break. Ein ganz anderes Thema. Wusstet ihr eigentlich, dass wir rund 2,5 Millionen Schritte pro Jahr machen? Kein Wunder, dass die Füße dann irgendwann mal sagen, hey, ein bisschen Support wäre doch ganz nett. Und jetzt kommt unser Podcast-Partner Skechers ins Spiel. Und wirklich, ich trage Skechers regelmäßig. Auch bei jedem Heimspiel, habt ihr sicher schon gesehen. Nicht nur, weil sie super bequem sind, sondern auch, weil ich super bequem bin. Die Skechers Slip-In sind eine geniale Erfindung. Ich muss mich nicht mehr bücken und auch keine Schuhe mehr binden. Probiert's einfach mal aus. Übrigens, gerade an langen Tagen sind die Skechers richtig bequem, nicht nur stylisch. Und jetzt geht's weiter. Ja, und jetzt haben wir im Trikot gesprochen. Wir kommen auch mal zu unserem aktuellen Trikotwettbewerb. Deswegen haben wir jetzt auch diese Sendung habe ich gesagt, das ist ein guter Zeitpunkt, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, du hast ja, vorhin hast du schon gesagt, die Löwenbahn auch mit entworfen. Mhm. Aber was eigentlich auch bleibend ist und nachhaltig ist, du hast auch unser Maskottchen mitentworfen.
Ja, muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja dann mit 2010, Jan, kannst du uns ein Logo machen, überhaupt erst wieder den Faden zum Eishockey aufgenommen, außerhalb der Tatsache, dass ich selber noch spiele, ja, hobbymäßig. Und was daraus entstanden ist, das war ja zuerst in den ersten Jahren die Löwen, für die ich ja super viel gemacht habe. Ja. Mhm. Ich habe dafür auch was bekommen. Das war aber so ein Freundschaftsdeal, logischerweise, die Löwen in der Anfangszeit waren. Und irgendwann mal hat das so viel Kapazitäten bei mir eingenommen, dass ich es halt nicht mehr weitermachen konnte. Mhm. Das ging beruflich einfach nicht mehr. Ja. Aber damit fing bei mir die Eishockey-Reise überhaupt erst an. Da habe ich Matthias und Stefan kennengelernt. Da haben wir dieses Magazin damit Chase gegründet. Dann ist der Matthias zum Deutschen Eishockeybund gewechselt. Ja. Dann haben die sich innerhalb des DEBs beschwert, Mann, bei uns sieht alles aus wie Kraut und Rüben. Und der Matthias, du, ich kenne einen guten Designer, der kennt sich beim Eishockey gut aus. Er hat in Löwen Frankfurt eine ganze CI verpasst, gestalteter Trikots und Busse und Speisekarten, kommt selber aus dem Eishockey und spielt, frag den noch mal, wie der sich den Deutschen Eishockeybund vorstellen könnte. Da hatte ich 3 Tage Zeit, habe eine Präsentation vorbereitet und jetzt bin ich seit 5 Jahren als freier Grafiker tätig für den Deutschen Eishockeybund. Durfte für die, deswegen komme ich drauf, das neue Maskottchen designen. Die hatten ja das Problem mit Urmel aus dem Eis, absolute Kultfigur seit der WM, ich glaube 2010 war das ja das Maskottchen vom Deutschen Eishockeybund, Kultfigur. Aber das Problem war, die haben da nicht wenig Copyright-Kosten zahlen müssen an die Bavaria Film GmbH.
die das damals entworfen haben.
Die haben, das war ja nicht das Original Ummel aus der Augsburger Puppenkiste aus den 70ern, sondern das war eine 3D-animierte Pixar-mäßige Figur aus neuen Spielfilmen, die die zu der Zeit damals in die Kinos gebracht haben, so Kinderfilme. Und diese Figur, das war dann eine Win-Win-Situation. Ey, wir nehmen das als Maskottchen für unsere WM und die Bavaria Film GmbH konnte ihre Filme promoten. Dann war das so erfolgreich, dass es halt geblieben ist. War ja auch cool.
Hat sich auch etabliert.
Ein Alleinstellungsmerkmal, eine deutsche Kultfigur, Urmel aus dem Eis, Maskottchen, aber die Copyright-Kosten, das geht natürlich nicht. Wenn du ein Maskottchen hast, willst du im Zweifelsfall Geld damit verdienen und nicht Geld dafür ausgeben. Mhm. Ne? Und das wurde immer ein bisschen vor sich hergeschoben beim Deutschen Eishockeybund. Und der Marketingchef, der da jetzt seit einigen Jahren am Ruder ist, der hat es dann mal angepackt, hat gesagt, Leute, das geht nicht. Kannst du uns was machen? Und da war natürlich die Herausforderung, alles, was du nach Urmel lieferst, wird in der Luft zerrissen. Mhm. Wir wollen Urmel. Ja, das war auch so, wie die Ankündigung kam, Urmel geht in Ruhestand, danke Urmel. Aber ich habe mir dann überlegt, du kannst ja nicht irgendwas machen. Ja, irgend so einen austauschbaren Adler oder sowas. Ja, es muss der Original-Bundesadler sein. Das wurde dann Horst. So ist er getauft worden. Ja.
Mit Fanabstimmung oder?
Der Name wurde per Fanabstimmung gemacht, okay.
Wie bei uns ja auch, das
scheinbar. Genau. Wenn es nach mir ginge, hätte er Erich gehießen. Kamen dann Leute, wieso Erich? Wegen Erich Honecker? Nein, wegen Erich Kühnhackel, verdammt nochmal. Mhm. Aber das ist eigentlich genau mein Ding, so Charakterentwicklung. Weil ich habe mich nach meiner vorhin angesprochenen super-duper Werbezeit irgendwann mal zurückgezogen, habe gesagt, das ist überhaupt nicht mehr das, was ich hier machen will. Ich will eigentlich selber im stillen Kämmerlein sitzen und gestalten und illustrieren, zeichnen und nicht irgendwelche Marketingkonzepte hier vorstellen und habe mich als Illustrator ursprünglich selbstständig gemacht. Also Character Design, das ist genau mein Ding. Das heißt, ich habe jetzt für den DEB das Maskottchen entworfen. Ich habe jetzt gerade für die 2027 in Deutschland stattfinden Eishockey-WM auch das neue Maskottchen entwerfen dürfen.
Ehrlich?
Ja. Die haben mich damals
gefragt. Da gibt es jetzt ein ganz speziell...
Ich habe damals war auch die Diskussion,
der Horst bleibt noch.
Wollen wir für die WM nicht das relativ neue Maskottchen vom Deutschen Eishockey-Bund übernehmen und die vom DEB herausgelöste GmbH, die nur für die Vermarktung und Vorbereitung der WM zuständig ist, die mich auch gefragt haben, ey, willst du uns helfen? Machst du uns ein Logo? Sonst eine CI. Ja. Der Job meines Lebens momentan gerade, da sitzen wir seit 2 Jahren dran, dass wir die WM vorbereiten. Das ist ein Job eigentlich für eine kleinere Werbeagentur, sage ich mal. Und eben auch ein eigenes Maskottchen. Ja, das macht doch schon Sinn. Ne? Und auch das durfte ich halt jetzt entworfen. Ist noch super geheim, darf ich nicht erzählen, was es ist. Aber das Löwenmaskottchen.
Ist es ein Tier? Oder darf man gar nichts sagen?
Ich sag da jetzt nichts zu. Das darf ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber was das Löwenmaskottchen angeht, da weiß ich nicht, wo die Gerüchte herkommen, dass ich das entworfen hätte. Weil das würde ja bedeuten, das ist ein Kostüm.
Ja,
ist es ja nicht.
Haben wir ja eingefangen im Ostpark.
Ja, Trevor ist eine reale Gestalt. Niemand hat das entwickelt oder entworfen. Ja. Ich schon mal gar nicht. Ja. Also ich hätte es gern gemacht. Ich finde den nämlich ziemlich cool geworden.
Ja. Und warst du da dabei, wie der aus der Kiste, wir haben den ja eingefangen im Ostpark und ist dann hier mit der Kiste auf dem Eis, ist ja praktisch der Trevor lebendig geworden in unserer Eissporthalle. Und auch da, doch vom ersten Tag an, gab es doch überhaupt keine Kritik, was ja in den heutigen Zeit fast...
Also Trevor hat halt den glücklichen Umstand, wenn ich ihn hätte entwerfen dürfen, Räusper, ich glaube, ich hätte ihn genauso gemacht. Mhm. Und ich habe da auch für kämpfen müssen beim Deutschen Eishockeybund, als es darum ging, wie sollen der aussehen? Wir hätten gerne einen Adler. Ich sage, ja, okay, ich mache euch das. Ist genau mein Ding. Aber der braucht Charakter. Das muss ein chubby Typ sein, der muss ein bisschen verschmitzt sein, ein bisschen verschlagen. Das liegt daran, dass ich vielleicht in meiner Jugend zu viel Muppets gesehen habe und zu viel Mad-Magazine gelesen habe. Aber das muss ein Charakter sein, das darf kein Duzi-Duzi-Bärchen sein. Und der braucht ein bisschen Volumen, der braucht einen Bauch, der muss ein bisschen verschlagen sein, der braucht einen irren Blick. Mein Vorbild ist dann immer das Animal von den Muppets, ja, oder der Adler von den Muppets, der da immer über die Sippen gewacht hat, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, Sam. Und so war das beim Deutschen Eishockeybund eben auch. Ja, am Anfang, ja, nee, der muss ein bisschen schlanker, ja, werden, der muss doch auch für Jugendabzeichen stehen. Und ich so, nee, schaut doch mal in die NHL. Da ist ja vor Jahren Gritty vorgestellt worden, das neue Maskottchen der Philadelphia Flyers. Genau so ein Typ, ja, mit dem Wanst, komplett irrsinnig, der Typ, vollkommen abgefahren, ja, der schmeißt pro Spiel 20 Leuten irgendwelche Torten ins Gesicht auf der Tribüne. Ja, ist vollkommen aggressiv und durchgedreht. Und der war 10 Minuten online. Die ganze Welt hat sich drüber lustig gemacht. Was ist das? Was habt ihr denn da gemacht, Philadelphia Flyers? Und wiederum 20 Minuten später, das ist ja das Genialste ever. Und der Typ hat einen Legendenstatus erreicht. Und das war jetzt mit Horst genauso. Ich habe mich da dann, nee, Jungs, macht das so. Ja. Und nee, die Augenbrauen, die müssen ein bisschen tiefer sein. Ja. Der muss ein bisschen verschlagener gucken. Nee, macht es so. Und am Ende ist der beim Deutschlandcup vor 2 Jahren präsentiert worden. Und natürlich haben wir damit gerechnet, dass der erstmal zerrissen wird, mit Bierdosen beschmissen wird. Irgendwie. Und nee, war nicht so. Die Leute sagen, okay, Urmel, wir haben es verstanden, konnten wir nicht mehr. Und Horst, nee, ey, das ist ein geiler Typ, der ist verschlagen. Der hat jetzt mit innerhalb von 1,5 Jahren hat er schon Kultstatus. Und Trevor,
da kann ich dir nur sagen,
den hätte man sich nicht besser ausdenken können.
Ja, und das kann ich dir auch bestätigen. 16 Jahre lebt der Trevor jetzt hier bei uns in der Eissporthalle.
Müsst mal wieder durch die Waschstraße, habe ich
noch gesehen, auf Fotos. Es ist faszinierend, wie viele Leute sich nach wie vor jedes Heimspiel gerne mit dem Trevor fotografieren lassen. Auch in der Löwenlounge, im VIP-Bereich. Es ist nach wie vor ein absoluter Sympathieträger geworden.
Ja.
Und das musst du auch erstmal schaffen.
Ja, also bei Characters wie Trevor oder jetzt dieser verschlagene Horst vom Deutschen Eishockeybund sind dann immer Argumente dagegen, naja, da laufen ja die Kinder schreien davon vor so einem Wahnsinnigen. Ja. Ja. Im Gegenteil, die Kinder lieben so einen großen Bruder, ja, die lieben das. Und wenn ich das
sehe... Und ein bisschen Respekt haben die manchmal auch. Die
aber in dem Kinder, Moment, wo der dann die Arme öffnet und sagt, komm her, lieben die den, das ist ein Beschützer. Ja. Und mir geht, also wenn ich ihn hätte gestalten dürfen, würde mir das Herz aufgehen, jedes Spiel. Also wenn ich den sehe, finde ich das genial zu beobachten, genau das, was du gerade geschildert hast. Wie gerade nach dem Spiel im VIP-Raum, die Kids, aber auch die Erwachsenen.
Ja, auch die Erwachsenen, das Fotos ist
mit
auch
die Erwachsenen. Was ich immer, da scherzen wir drüber, wenn wir da ganz viele Jungs aus meiner Eishockey-Truppe, die haben da oben auch eine Dauerkarte im VIP-Raum, da hocken wir dann zusammen und hauen die Sprüche raus. Und dann sehen wir immer, wie Trevor reinkommt und den gestylten Damen mit der Pranke über den Kopf fährt. Und wir sagen dann immer, ey, das ist genau dasselbe Maskottchen, das gerade vor 10 Minuten noch auf dem Eis stand und eine komplette Handshake-Line entgegengenommen hat, mit den verschwitzten Händen der Gegenspieler. Ja. Und wenn du genau hinguckst, sieht man ja bei der Handshake-Line, dass wenn die Spieler durch sind, gehen sie mit der Hand übers Eis, um sich den Schweiß der 20 Gegenspieler auf dem Eis wegzureiben. Das macht Trevor nicht. Das heißt, er kommt hier in den VIP-Raum und schmiert den Schweiß der Kassel Huskies auf die Häupter der VIPs.
Aber
sag's nicht weiter.
Nein, aber das Originaleres gibt's ja nicht. Jetzt, ich bin dir ja auch dankbar und habe dir schon immer ein Essen versprochen dafür. Du hast ja auch das Logo von mir als Storch mit einem Mikrofon entworfen, wo du bis heute nichts gekriegt hast von mir. Und passend dazu auch die das Tausender Spiel-Logo, wo du das ja dann praktisch integriert hast, verbunden hast. Sehr gelungen, habe ich immer noch mal Spaß dran, habe das ja auch als Hintergrund in meinem Handy. Ich liebe dieses Motiv, vor allen Dingen deswegen, dass ich immer, wenn ich irgendwas poste oder irgendwas mache, brauche ich nie ein Bild von mir zu nehmen, sondern kann ein schönes Logo nehmen, was die Peinlichkeitsgrenze runtersetzt. Jetzt kommen wir aber mal zum ganz wichtigen Thema, zu unserem Trikotwettbewerb, den wir ja 2019 schon mal gemacht haben. Wie hast du den in Erinnerung?
Ach, eigentlich sehr gut. Ich meine, so ein Trikotwettbewerb, birgt ja gewisse Risiken. Man weiß nicht, was kommt. Kann man das überhaupt umsetzen? Wie wird die Reaktion sein der Fans?
Genau.
Aber wenn man es macht, ich bin nicht unbedingt ein Fan davon aus Clubsicht, eben weil es Risiken birgt. Aber wenn man es macht, muss man die Vorteile auch mitnehmen. Das heißt, da soll jeder sich beteiligen, ob jetzt 8 oder 80, ob jetzt mit Wachsmalstiften oder super duper per Photoshop. Und die Range, die damals da präsentiert wurde, da war ja dann der Larry Mitchell. Wer war noch in der Jury? Habe ich gerade Larry Mitchell gesagt? Wie hieß er?
Adam Mitchell.
Adam Mitchell, ja. Larry Mitchell ist jemand anders. Ja. Hey Mann, ich bin alt. Ja, ich gehe auf die 60 zu. Ich darf das.
Ja.
Ich habe auch ein paar Pucks an den Kopf bekommen im Laufe der letzten 45 Jahre. So ist es nicht. Aber die Entwürfe, die da reinkamen, die waren teilweise rührend. Ja, wenn das offensichtlich von kleinen Kindern kam mit Buntmalstiften, die waren teilweise beeindruckend. Wenn du siehst, mit welcher Akribie da sich Fenster hintergeklemmt haben. Teilweise haben sie mir ein bisschen die Angst, Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil ich wusste, ich muss es dann druckfähig machen. Das heißt, wenn du einen Entwurf bekommst, ist davon auszugehen, mal sehen, wie das jetzt läuft, weil die Leute sind einfach professioneller geworden und die Hilfsmittel sind einfach zugänglicher geworden. Aber du musst dem Produzenten Jersey 53 eine Datei abliefern, mit der er arbeiten kann. Ja, ich habe denen immer eine Datei abgeliefert, eine Vektorgrafik, die 1:1 übernehmen könnten. Das muss jetzt nicht der Fall sein bei den Fans. Die können dann auch mit einer guten Bilddatei arbeiten und das dann adaptieren und selber anlegen. Aber das muss funktionieren in vielerlei Hinsicht. Das muss funktionieren mit den Sponsorenlogos, dass sie am Platz haben. Das muss funktionieren mit den Regeln der Liga.
Die sehr streng sind.
Die eigentlich sehr streng sind, aber Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ja. Und das muss auch funktionieren aus Sicht der Löwen. Das heißt, ja, wenn jetzt jemand kommt mit Blau-Weiß-Rot, dann ist das vielleicht eine Reminiszenz an das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Urlöwenfarben. Aber ja, ein Trikot, das aussieht wie von Kassel Huskies oder Adler Mannheim, brauchen wir jetzt nicht.
Ja, wir sind jetzt praktisch so in der Mitte, kurz vor der Mitte, dass die Fans ihre Vorschläge einsenden konnten, haben aktuell schon über 80 Einsendungen. Das wird noch eine große Herausforderung, um dann nachher dann ein Sieger festzustellen. Ich will gerade noch mal ein paar Daten dazu sagen. Also das wichtigste Datum, nach dem wir uns richten müssen überhaupt, und deswegen ist alles jetzt auch relativ zeitlich gepresst, sage ich mal. Man hätte sich sonst vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Am 30.05. muss die Trikotvorschläge müssen bei der DEL eingereicht werden für die Saison. Das war früher immer spät, das war früher immer im Ende Juli, glaube ich. Und es ist seit diesem oder seit letztem Jahr ist es jetzt am 30.05. Also Ende Mai. Also das macht den Plan natürlich schwierig. Die Designphase ist ja jetzt vom 29. April, da haben wir ja angefangen, und geht bis zum 17. Mai. Also bis zum 17. Mai könnt ihr noch eure Designs einschicken. Dann am 18., 19. Mai wählt eine Jury die besten Designs aus. Kurze Frist nur, müssen wir uns schnell zusammenstellen, steht ja auch auf der Homepage, wer da alles mit dabei ist. Ja, die Fanabstimmung ist dann angedacht vom 20. Mai bis zum 24. Mai. Und dann haben wir noch einen Tag, um das ein bisschen vorzubereiten, und dann am 26. Mai, so ist es geplant, wollen wir den Gewinner veröffentlichen. Dazu auch dann am 26. und 27. Mai wollen wir nochmal, es geht ja immerhin um das Löwentrikot, wollen wir nochmal eine Podcast-Sendung machen. Vielleicht können wir da auch dann da schon den Gewinner mit dazu einladen. Vielleicht ist er ja nochmal mit dabei und erklärt, was es für Schwierigkeiten gegeben hat oder was Besonderes war. Aber auf jeden Fall wollen wir dazu dann nochmal eine kurze Podcast-Folge, aktuelle Podcast-Folge zur Veröffentlichung des Trikotgewinns machen und auch bekannt geben, welche Trikots dann in der nächsten Saison die Löwentrikots sein werden. Ja, der Gewinner bekommt übrigens ein Authentik-Trikot nach seiner Wahl und zwei VIP-Karten und, wie ich eben schon gesagt habe, hoffentlich, wenn er dazu bereit ist, ein Gastauftritt hier bei uns im Podcast.
Power Break.
Lasst uns hier nochmal ein kurzes Break machen. Ich muss hier auch nochmal was trinken. Und da ist bei mir übrigens im Moment recht regelmäßig Holy am Start. Ich bin ja nicht so ein Energy-Eistee-Pulver-Fan gewesen, aber das Zeug schmeckt wirklich stark. Und das völlig ohne Zucker und irgend so einem anderen unnötigen Kram. Einfach ein geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Es gibt eine riesige Auswahl. Meine Lieblingssorte gerade aktuell ist Peach Black Tea. Und es geht vor allen Dingen völlig easy. Shaker, Wasser rein, Pulver rein, fertig. Kannst du dosieren, je nach Lust und Laune, ein bisschen leichter oder volle Intensität, wie du willst. Und jetzt für euch der Löwenvorteil. Jeder Neukunde bekommt 5 Euro Rabatt mit Code LÖWEN5. Und jeder, der schon mal bestellt hat, bekommt 10% Rabatt mit LÖWEN10 auf jede weitere Bestellung. Probiert's aus auf holy.com, holy.com. Und jetzt geht's weiter. Ja, noch haben die Leute noch ein paar Tage Zeit, ihre Vorschläge noch einzureichen. Was würdest du als mit deiner Erfahrung ihnen noch als Tipps mit auf den Weg geben?
Ja, es ist ein weites Feld. Also grundsätzlich ist Trikotdesign am Ende des Tages Geschmacksfrage. Und ob man jetzt eher den reduzierten, vollflächigen NHL-Stil bevorzugt oder Farbverläufe mit explodierenden Konfettikanonen-Abbildungen auf dem Trikot sehen will, das ist ja eine Geschmacksfrage. Man muss sich halt vor Augen halten, für wen mache ich das? Das sind die Löwen Frankfurt und die spielen damit in der ersten Eishockey-Liga. Und das soll schon repräsentativ sein. Es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Also A, die Löwenregeln, das ist die Verwendung der Logos, die Verwendung der Farben, die Berücksichtigung der Sponsorenlogos, wo die stehen. Da darf man halt keine große Gestaltung unten drunter anlegen, weil das funktioniert nicht. Und dann gibt's die Auflagen und Regelungen natürlich seitens der Liga, der Ligenleitung. Die einfachsten und gängigen Regeln liegen ja auf der Hand. Also ein dunkler Trikotsatz muss zu 80% dunkel sein. Ein heller Trikotsatz, also sprich weiß, muss zu 80% hell sein. Eine witzige Regelung ist zum Beispiel, dass auf den weißen Trikots keine dunklen Schulterflächen angelegt werden dürfen. Das ist für mich eine der brutalsten Regelungen und Auflagen seitens der Liga. Ich weiß, warum die erstellt wurde, diese Regeln oder dieses Verbot. Damit man später auf Fotos Spieler besser unterscheiden kann. Weil wenn du blau-weiß-rote Teams hast, die gegeneinander antreten und dann hat das Team, was in weißen Trikots antritt, noch eine blaue Schulterfläche und dann siehst du die beim Bulli gegeneinander überstehen und dann sieht man die blaue Schulterfläche und nebendran den Spieler mit dem blauen Trikot, dann muss man da schon mal genau hingucken. Nur das liegt eigentlich daran, dass halt ansonsten auf den Trikots sehr viel los ist. Überall ist alles voll mit Sponsorenlogos. In der NHL geht das. Da hat fast die Hälfte aller Teams dunkle Schulterflächen. Und wenn man die abschaffen würde, ob jetzt bei New Jersey oder ich weiß nicht welchen Teams, dann hätten die relativ langweilige Trikots. Eigentlich ist eine dunkle Schulterfläche gerade für das als etwas leerer empfundene weiße Trikot immer ein schöner Trick, um so ein Trikot aufzufüllen, designtechnisch.
Beim dritten Trikot gibt's da auch Auflagen?
Beim dritten Trikot gelten eigentlich dieselben Regeln.
Aber farblich nicht mehr, oder?
Naja, du brauchst als drittes Trikot, musst du dich entweder an die eine oder andere Regel halten. Wenn du ein helles Trikot machst, dann musst du halt wenn du es zu Hause tragen willst, musst du halt dem Auswärtsteam sagen, übrigens bringt eure Heimtrikots mit, die dunklen, weil wir wollen in unserem hellen Third Jersey Design spielen.
Ah, okay.
Aber du musst dich an die Regelung für dieses helle Trikot dann halten. Mhm. Was das Design angeht, ist natürlich ein Third Jersey ein willkommener Anlass, um verrückte Dinge mal anzustellen. Ja, das heißt, da kannst du ein bisschen ausgefallene Sachen machen. Du willst ernst genommen werden, das heißt, du willst kein kunterbuntes Kindertrikot haben, aber bei einem Warm-up-Jersey, da hatten wir ja schon Bamble-Designs und ähnliches, da kannst du auch gerne mal ein bisschen aus der Spur fahren. Also Tipps, ihr habt die Regeln den Leuten ja in die Hand gegeben, lest ihr euch gut durch, das ist schon verbindlich. Es gibt noch diese ungeschriebenen Regeln, die Nummern hinten, welche Größe die haben, die Nummern auf den Ärmeln, welche Größe die haben sollten, das steht auch in den Regeln. Die sollten nicht zu tief gesetzt werden, die sollen gut sichtbar sein. Aber ansonsten ist es am Ende des Tages eine persönliche Geschmacksfrage. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag nicht auf dem Eishockey-Trikot Farbverläufe. Das mag ich nicht. Das kam in den 90er Jahren auf, als nicht nur Trikots mit unterschiedlichen Stoffen, rot, blau, grün, wie auch immer, zusammengenäht wurde, sondern man hat gemerkt, ey, wir können jetzt so einen Sublimationsdruck auch auf Trikots machen. Wir können Farbverläufe, wir können da Brokkoli draufdrucken, was auch immer wir wollen.
Ja.
Und dann haben die das halt auch gemacht. Und irgendwann mal, jetzt so spätestens seit 10, 15 Jahren, haben die auch in der NHL gemerkt, ja, nur weil wir es machen können, heißt das nicht, dass es immer besser aussieht. Also ich bin kein Fan davon. Das heißt aber nicht, dass man es nicht machen kann. Also wenn ihr irgendwelche Flammen mit so einem rot-gelben Farbverlauf an den Armen haben wollt, dann macht das.
Ja. Aber gefällt dir nicht. In dieser Saison war ja unser 069-Trikot das, ich sag mal, mit Abstand erfolgreichste Trikot in der letzten Zeit.
Ja, das 069-Trikot, das ist echt für mich als der das davor immer jahrelang gemacht hat, die Trikots zu gestalten, auch ein skurriler Umstand gewesen. Ich finde, es ist eins der schönsten in der Zeit der neuen Löwen. Ja. Reduziert, schnell erkennbar, dekodierbar,
das schwarze,
nicht
orange,
viele Farben. Ja. Das Witzige ist, wir hatten das mal probiert in der zweiten DEL-Saison mit unserem Trikotdesign. Da ist das seitens der Liga verboten worden mit den Nummern. Da hatten wir auch Nummern, nur eine orangene Outline, schwarze Nummer auf schwarzem Trikot, nur getrennt durch die orangene Outline. Ja. Auflage der Liga, nee, geht nicht, mach die Nummer orange. Ja, dann haben wir die Nummer orange gemacht.
Oder auch mein tausendstes Trikot ist ja genauso gemacht. Das sieht man ja auch nur die
Genau.
Sieht man die Nummer.
Oder auch damals waren die Sponsoren noch nicht dafür bereit. Nee, das Spieltrikot, da hätten wir gerne unser Techim-Logo schon in der Originalfarbgebung auf dem weißen Kästchen. Und jetzt bei diesem Third Jersey Design oder Fourth oder Fifth Jersey, was es fast schon war in der Saison, haben die halt ihr Okay gegeben. Ja, das heißt, das Trikot, was ich gern gemacht hätte vor 3 Jahren, das war jetzt möglich. Also ich finde es eins der, also von mir ist es nicht, um damit mal anzufangen. Aber ich finde es eins der besten in der Löwengeschichte, tatsächlich.
Wie bist du eigentlich umgegangen mit, wenn du ein Trikot entworfen hast, dann ist es ja auch praktisch wie so ein Baby für dich, wenn es dann nachher fertig ist, wenn du es dann in der Hand hältst, wenn du es dann siehst. Wie bist du da eigentlich mit Kritik umgegangen? Weil gibt ja dann auch Leute, die nicht nur sagen, wie, du sagst es ja selbst angesprochen, es ist Geschmackssache.
Ja,
aber manche Leute sagen ja dann auch gleich, wie kann man sowas machen?
Ja, das war total unterschiedlich. Also ich mache es ja nicht für mich, ich mache es für den Club. Und ich kann auch nicht jedes Jahr das machen, was mir gefällt, weil wir brauchen unterschiedliche Trikots. Das heißt, ich muss mir irgendwas Neues überlegen, was im Zweifelsfall mir nicht gefällt, wo ich aber weiß, sowas können wir jetzt mal machen. Ich bin grundsätzlich, auch wenn es mir der ein oder andere jetzt auch aus der Löwenorganisation nicht glauben mag, ich bin sehr kritikfähig. Ja. Auch in Zeit meiner Zeit in Agenturen früher irgendwie, ich hatte mit Kritik überhaupt keine Probleme. Wenn sie auf dem Fundament steht und begründet ist, dann nehme ich das an.
Ja.
Und das merkt man ja dann auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin selber nicht auf Social Media groß tätig. Ich mache auf Instagram zwar, dass ich da ab und zu mal Grafiken von mir hochlade, aber nichts Persönliches, und Facebook oder Löwenforum oder sowas, da bin ich nirgends angemeldet. Mache ich nicht, ich habe da kein großes Mitteilungsbedürfnis, aber ich lese da natürlich ab und zu mal rein. Und wenn dann Kommentare kommen über Trikotdesigns, dann war das immer total unterschiedlich. Entweder war es eine Anmerkung über irgendeinen Umstand, wo ich gesagt habe, ja, genau den Umstand, den wollte ich auch nicht haben auf dem Trikot, ist mir aber so verordnet worden, dass er sein sollte.
Ja.
Oder es war genau andersrum. Ja, toll, aber die Nummern gefallen mir nicht. Und das waren genau die Nummern, die ich drauf haben wollte. Ja. Also zu Herzen nimmt man sich das auf alle Fälle. Ja, auch wenn man teilweise bei richtigen Hate-Kommentaren, also letzte Saison war es ja bei dem Jubiläumstrikot zum 10.10. mit dem alten Löwen-Logo.
Geburtstagstrikot war es ja, zum 15. Geburtstag.
Ja, genau. Was auch ein relativer Schnellschuss war. Da fand ich die zum großen Teil schon berechtigt, die Kritik. Aber ja, wenn man dann sich die Kommentare genau durchliest und dann teilweise auch, das macht's dann manchmal so ein bisschen bitter, teilweise auch Namen erkennt von Leuten, denen man schon auf persönliche Anfragen, hey, du machst doch mal die Trikots für die Löwen, kannst du mir mal Tipps geben oder kannst du mir mal Logovorlagen schicken, ich mache da auch nichts Kommerzielles mit oder was sagst du dazu? Und denen habe ich immer ausführlich geantwortet, habe Sachen geschickt, habe gesagt, wenn ihr das nicht kommerziell nutzt, ja, die Rechte liegen bei den Löwen, nicht bei mir, ich habe das gemacht, aber mir gehört das Logo nicht, dann macht das so, habe denen Tipps gegeben. Da waren auch Jungs dabei, die bei dem Wettbewerb 2019 mitgemacht haben. Und wenn du von denen dann so persönlich in die Pfanne gehauen wirst bei so Social-Media-Kommentaren.
Den praktisch vorher in die Arme gegriffen hast.
Hat der Langelammer mal wieder in die Mottenkiste gegriffen oder sowas. Ja, das ist dann schon, da ärgert man sich eher über den Kommentar, als dass man drüber nachdenkt, ob das jetzt begründet ist oder nicht.
Prinzipiell, ja, muss ich sagen, auch gerade jetzt, wo wir gesprochen haben, wird es einem wirklich nochmal bewusst, was du alles für die Löwen gemacht hast und vor allen Dingen, was du alles Nachhaltiges für die Löwen gemacht hast. Bin froh, dass ich mit dir viele, viele Jahre zusammen, praktisch ja alle meine Jahre mit dir zusammen hier bei den Löwen Frankfurt teilen konnte. Bin froh, dass du nach deiner kurzen Abstinenz, dass du auch wieder zurückgekommen bist und umso mehr und richtig drin bist. Hörst du eigentlich die Podcasts? Hast du die vorherigen Podcast-Folgen angehört?
Die vorherigen nicht alle, muss ich zu meiner Schande gestehen. Einfach, weil ich momentan echt seit ein, zwei Jahren ein absolutes Zeitproblem habe. Ich sitze eigentlich 25 Stunden am Tag am Rechner und arbeite. Aber die Folge mit dem Herrn Schulze, das wollte ich mir natürlich anhören. Die habe ich mir natürlich angehört.
Aber ich frage, er hat einen besonderen Grund. Ich frage dich nämlich speziell, hör dir nochmal die Folge mit Stefan Krämer an und da vor allen Dingen die letzten 3 Minuten, weil wir dort die Prognose abgegeben haben, lange vor den Playoffs, also bevor die Playoffs angefangen haben, wer denn dieses Jahr aufsteigt. Und wer dieses Jahr Meister wird, an dieser Stelle Glückwunsch an Krefeld, die ja aufgestiegen sind. Kassel hat es zum 6. Mal in Folge wieder nicht geschafft. Und in dem Zusammenhang rege ich mich immer auf und muss ja da schwer auf mein Herz achten. Weiß nicht, ob es dir auch geht, aber du guckst ja bestimmt auch noch ARD und ZDF, guckst du auch ab und zu mal die ZDF, die Nachrichten, die heute ist. Kannst du mir erklären, warum bis heute, nachdem die 6 Mal gescheitert sind, aufzusteigen, auf dieser Scheißwetterkarte Kassel draufsteht und nicht Frankfurt draufsteht. Kannst du mir das erklären?
Das ist, glaube ich, nur bei einem der beiden Sender der Fall.
Bei ZDF.
Ja, das Skurrile ist, ich hätte ja sogar einen Hebel, wo ich ansetzen könnte. Ich mache seit 18 Jahren oder sowas, illustriere ich für das ZDF Mainzelmännchen.
Nein, also ich habe schon gedacht, du machst die Karte.
Nee, das ist einer meiner größten Illustrationsjobs. Ich habe mich ja ursprünglich mal, habe ich vorhin erzählt, als Illustrator selbstständig gemacht. Und Character Design ist ja genau mein Ding. Und die haben mich irgendwann mal, ich weiß nicht, wann es war, wie gesagt, 15, 16, 17 Jahre her, angesprochen. Ey, du machst Character Design, wenn wir Merchandising machen. Also ich habe nichts mit den Spots im Fernsehen zu tun, aber wenn wir Merchandising machen, dann kannst du uns Meißelmännchen illustrieren. Das mache ich seitdem. Und ich könnte da ja mal nachfragen, was es damit auf sich hat.
Das möchte ich gerne mal wissen. Da ist Hamburg drauf, da ist Berlin drauf, da ist Stuttgart drauf, da ist München drauf, hat alles seine Berechtigung. Und in der Mitte steht Kassel. Da kriege ich jeden Abend, wenn ich mir diese Dings angucke, kriege ich ein Herz.
Die Meißelmännchen selber, die werden in Wiesbaden illustriert für die Fernsehspots und nicht in Mainz. Also auch da, das ist auch cool.
Also vielleicht hat auch einer unserer Hörer irgendeine Idee oder irgendeinen Vorschlag, warum das auch heute im Jahr 2026 noch ist, dass dort Kassel auf dieser
Wetterkarte steht. Ich wäre froh, sie würden es mal schaffen.
Ja, natürlich.
Ich bin froh, dass Krefeld aufgestiegen ist. Krefeld, genauso wie die Düsseldorfer EG, die gehören in die erste Liga.
Ja, vor allen Dingen.
Und die Kassel Huskies mit den Derbys.
Ja, vor allen Dingen, wir müssen doch unsere Serie fortsetzen. Wir haben die längste Serie, alle DEL-Heimspiele, die wir gegen die Kassel Huskies bestritten haben, alle 12 Jahre lang haben wir alle gewonnen. Die 4 Punkte waren sicher. Jetzt 6 Punkte, die sind sicher gewesen. Jede Saison. Und die Serie müssen wir doch fortsetzen. Sie ist nur jetzt unterbrochen worden da in dieser zweiten Liga. Das zählt ja nicht. Das interessiert ja kein Mensch. Aber diese DL, also von daher können Sie gerne wieder zurückkommen. Wir freuen uns drauf. Glückwunsch an der Stelle aber auch zu der zur Meisterschaft, zur erneuten Meisterschaft von den Eisbären Berlin. Unbedingt nochmal nachhören, die letzten 3 Minuten im Podcast mit Stefan Krämer. Jan, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Hoffe, vielleicht schaust du noch mal rein, wenn es zeitlich bei dir passt, wenn wir dich irgendwie rauslotsen können für unseren nächsten Podcast, die Auflösung von dieser Trikot-Auswahl, dann wenn wir den Gewinner haben, wenn wir den Gewinner hier vorstellen können. Ja, liebe Löwengebrüll-Hörer, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. Und wir würden uns riesig freuen über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Schreibt einfach auch mal einen Kommentar unten drunter, vor allen Dingen auch, was war denn euer Lieblingstrikot in der Lions-Löwen-Historie? Abschließende Frage habe ich dann noch an Jan. Was ist eigentlich dein Lieblingstrikot außerhalb jetzt vom Eishockey? Gibt es irgendein Trikot, wo du sagst, das ist noch ein tolles Trikot?
Ja, das hat natürlich mit persönlicher Befindlichkeit was zu tun. Also mein eigentliches Lieblingstrikot ist ein schwarzes, billiges, zerrobtes Trainingstrikot mit Puma und Höchstfolien drauf aus der Zeit von Eintracht Frankfurt, ein Trainingstrikot. Das halte ich komplett in Ehren.
Kenn ich auch noch. Da sieht man, dass ich auch schon mit dir alt geworden bin. Ja, vielen, vielen Dank und euch allen Dankeschön fürs Zuhören.
Ehrlich, bissig, stark. Löwengebrüll. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Jetzt abonnieren.
Ein All Ears on You Original Podcast.